So, dann starten wir ganz pünktlich. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Panel Menschenrechte digital, totale Kontrolle oder Freiheit ohne Ende. Wir werden anderthalb Stunden haben, wo wir dieses spannende Thema diskutieren können. Und das Ziel dieser Debatte ist es, dass wir dann die Menschenrechte in den Fokus stellen und dass wir das versuchen, auch in einem globalen Kontext zu setzen. Wir wissen natürlich, die Versuchung ist sehr groß, dann auch auf nationale Regelungen zu gehen und das zu diskutieren. Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder europäische Uploadfilter, ganz aktuelle Fragen, die werden wir sicherlich streifen. Wir wollen das aber nicht sozusagen im Detail vertiefen, sondern es geht uns wirklich darum, was bedeutet die Digitalisierung für die Menschenrechte? Gibt es digitale Menschenrechte? Wie steht es um die Menschenrechte im digitalen Zeitalter? Braucht es vielleicht sogar eine Weiterentwicklung für die digitale Zeit, neue Menschenrechte für die digitale Zeit und auch, wie verändert sich die Arbeit der Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger mit den digitalen Möglichkeiten. Und wie mein Mitarbeiter Saman Mardi, den ich hier auch mal vorstelle und den ich ganz herzlich danken will für die viele Arbeit, die auch in die Vorbereitung dieses Panels und dieser Veranstaltung gegangen ist. Einen dicken Applaus nochmal für Saman Mardi. Wie Saman gerade gesagt hat, wir wollen natürlich auch Sie mit einbeziehen, mit Ihrem Hintergrund, mit Ihrer Kompetenz, mit Ihren Fragen. Und Sie können ganz normal die Hand heben und aufs Mikrofon drücken oder aber mit diesem Audience Response Tool, das wir hier auch heute zum ersten Mal ausprobieren. Und das ist auch ein Pilotprojekt der Grünen Fraktion. Und sollte es wunderbar funktionieren, wird es auch bei weiteren Veranstaltungen eingesetzt werden. So, jetzt freue ich mich sehr, dass ich unsere beiden Gäste begrüßen darf. Rechts neben mir sitzt Sam Dabberle. Sam Dabberle ist Manager des digitalen Verifizierungskorps von Amnesty International und er arbeitet in London. Und im Rahmen des Verifizierungskorps von Amnesty International werden Videos und Fotos von Kriegsverbrechen und anderen Gewalttaten auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Exaktheit hin überprüft. Und dabei kooperiert Amnesty mit 6 Universitäten auf 4 Kontinenten, unter anderem auch mit der Universität von Essex. Und dort ist Sam Dabberle Forschungsberater bei Human Rights Big Data and Technology Project an der Universität von Essex. Das Projekt verfolgt dabei das Ziel, die Herausforderungen und Möglichkeiten, die der Gebrauch von Big Data und digitaler Technologie implizieren, aus einer Menschenrechtsperspektive zu skizzieren und zu analysieren. Sam Dabberle sitzt somit an der Schnittstelle zwischen Praxis und Forschung. Und zuvor hat er 3 Jahre das Eurovision News Exchange Netzwerk geleitet. Begrüßen Sie mit mir Sam Dabberle. Neben ihm sitzt Sabine Frank. Sabine Frank ist Leiterin für Regulierung, Verbraucherschutz und Jugendschutz bei Google Deutschland. Sabine Frank ist Volljuristin und leitet seit Januar 2012 den Bereich Regulierung, Verbraucher- und Jugendschutz bei Google. Zuvor war sie mehr als 10 Jahre hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia-Diensteanbieter e.V. Und im Rahmen ihrer Tätigkeit bekleidet Sabine Frank derzeit eine Reihe von Ehrenämtern. So ist sie unter anderem Beiratsmitglied von ClickSafe und stellvertretende Vorsitzende der FSM. Herzlich willkommen, Sabine Frank. Ja, vielleicht ein paar Worte zur Standortbestimmung. Für die Fans der Digitalisierung war dieses Jahrzehnt eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ende 2010, Anfang 2011 wurde das Internet mit dem arabischen Frühling ja fast schon zum Heilsbringer für Demokratie, für die Durchsetzung von Menschenrechten. Und dann erfolgte der tiefe Sturz spätestens mit dem Sommer 2013, als Edward Snowden die Praktiken des NSA öffentlich machte. Internet ist spätestens seitdem eben auch Überwachung und Bedrohung. Und wir wollen uns mit genau diesen Aspekten heute auseinandersetzen und uns fragen, wo stehen wir heute? Nachdem das Thema natürlich riesig ist, haben wir versucht, es in 3 Bereiche zu untergliedern. Einmal das Thema die Ermöglichung von Menschenrechten durch Digitalisierung. Zum Zweiten das Thema die Durchsetzung von Menschenrechten durch Digitalisierung. Und zum Dritten die Einschränkung von Menschenrechten durch Digitalisierung. Wir werden das nicht sozusagen in diesen Punkten dann der Reihe nach abarbeiten können. Das wird sicherlich auch querbeet gehen. Aber einfach so für uns sozusagen als roten Faden durch die Diskussion Ermöglichung, Durchsetzung und Einschränkung von Menschenrechten durch Digitalisierung. Und deswegen würde ich gleich meine erste Frage an Sam Dabberly richten. Wie hat sich die Arbeit von Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger durch die digitalen Techniken, durch das Internet verändert?
Thank you very much, Margaret, and thank you very much to yourself and to the Green Party for inviting us here today on, I think, is a very important anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, particularly when we look around the world today and look at the situation of human rights. So I think this discussion is really relevant and very, very timely as we move forward, hopefully to achieve better respect of human rights around the world, and I really applaud you for putting this together and pushing these issues forward in Germany. At Amnesty, we've started to adapt quite a lot to the opportunities, but also the challenges presented by the digitalization, the digital world. You mentioned in your introduction the Arab Spring of 2010, 2011, but actually I would take it back a year earlier to 2009, and the so-called Green Revolution in Iran and Mousavi, and the protests after the elections there of what we, I think we know today was pretty much a stolen election. And that was really the first time that I saw these videos on very small Nokia phones, you know, the batteries that lasted 7 days. And these tiny grainy videos appearing on this platform called U something or other, YouTube or something like that. I never really heard of it before, but it turned out it was quite important. And we were faced with this challenge during the Green Revolution of all these videos appearing on YouTube, on other social media platforms that are now obsolete, that don't even exist anymore. And the question of really in these 1.2 megapixel videos, of trying to understand what they were and what these videos were telling us, and were they actually in Tehran or were they in somewhere else? Were they actually from this protest or were they from a protest in Iraq? And nobody at that time, and I come from a journalism background so, as well, so nobody at that time in either the human rights space or the journalism space really knew what to do with these. And news organizations I know put them out, published them, and probably a lot of them were wrong. And this was before the time of that new swear word that I hate to use, fake news. I think we should use it exactly as we use in my Anglo-Saxon language as the other F word. I think it's very important we stop using this word. But it was before that time, so people could kind of get away with it. But as we move forward, certainly in Amnesty's vision and Amnesty's work, two things have happened simultaneously. Number one, we've had the emergence of smartphones, of very cheap photographic sensors that can be put into smartphones and sold around the world at less than $50. Improved internet connectivity across the world, and social media platforms. Right? And these things have come together at the same time as governments and other actors have really started to see human rights organizations as the enemy, something we very much see today with the attacks on people like George Soros, etc. So we've had to, yes, we had this massive opportunity of these videos emerging, which is fantastic, and we've seen it in Syria, we saw it in Egypt, we've seen it in Tunisia, we've seen it in protests in France recently, indeed, in Spain last year during the Catalan referendum, and we're using these videos, but for several reasons. Number one, the opportunity that it presents and the stories and the eyes it gives us in a way we've never had before, but also because we're finding it more and more difficult to go to these places. It's very, very hard for us to go into Rakhine State in Myanmar. If one of our researchers is found there, they're probably going to be arrested. It's very, very hard for us to get a visa to go to the Democratic Republic of Congo this month when we know there are elections coming up and we can probably well foresee there's going to be violence there. It was until very recently impossible for us to go to Syria. So how do we, with limited resources, cover those things? So digitalization and the availability of photographs and videos has really helped us in that way. I think I'll stop there as a kind of general introduction, because otherwise I can speak for half an hour without any questions.
Vielen herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick. Ich denke, wir werden das auch noch mal vertiefen, was das auch konkret bedeutet. An Sie die Frage, Frau Frank, wie sehen Sie in Ihrer Position bei Google in Bezug auf die Durchsetzung von Menschenrechten? Google ist ein weltweiter, unglaublich mächtiger Konzern, hat damit natürlich viel Einfluss. Deswegen meine Frage, sehen Sie Konzerne wie Ihren oder auch Facebook, Amazon als Wegbereiter für Menschenrechte oder als Gefährder für Menschenrechte? Und wie sehen Sie Ihre Rolle dabei?
Ich möchte mich erstmal Sams Dank anschließen und sagen, wirklich wunderbar, dass Sie die Veranstaltung heute ausrichten, auch dieses Panel ausrichten. Ich finde, gerade das Thema Menschenrechte in der Digitalisierung ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank auch für die Einladung, um mit Ihnen das Thema hier besprechen zu können. Ich glaube, unumstritten, also ich kann für die anderen Firmen, die Sie genannt haben, nicht sprechen. Ich hoffe, das verstehen Sie. Aber ich glaube, unumstritten ist, dass das Internet per se auf jeden Fall, und Sam hat es vorhin auch angesprochen, für mehr Informationsfreiheit und für mehr sozusagen auch Informationsmöglichkeiten von jedem Einzelnen gesorgt hat. Und sozusagen Informationsfreiheit und Austausch ist ja aber nur ein Menschenrechtsaspekt. Ein anderer Menschenrechtsaspekt ist die Bildung. Auch da, glaube ich, ist unumstritten, dass das Internet für Demokratisierung insgesamt gesorgt hat, für mehr Chancengleichheit gesorgt hat. Und sozusagen als amerikanisches Unternehmen darf man es sich erlauben, ein sogenanntes Mission Statement zu haben. Und unser ist, die Informationen der Welt frei zugänglich und verfügbar zu machen, und zwar für viele Leute, für möglichst jeden. Wir kommen immer noch aus einer Position, wo wir davon ausgehen, dass das Internet allumspannend verfügbar ist. Aber ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, die aktuellen Zahlen sagen, dass nur rund 50% der Weltbevölkerung überhaupt Zugang hat. Das heißt, es ist nicht auch eine große Menschenrechtsfrage, dass wir uns darum kümmern, für mehr Zugang zu sorgen, wenn Sie mir zustimmen würden, dass das Internet per se erstmal sozusagen ein Prä an Informationsfreiheit sorgt, für mehr Bildung sorgt, für mehr Gleichheit in dem Sinne auch sorgt. Und haben wir eine Verantwortung in dem ganzen Spiel? Selbstverständlich haben wir die. Und ist es einfach, sozusagen die unterschiedlichen Pole aufzulösen? Das ist es nicht. Wir versuchen da wirklich sehr sensibel mit umzugehen. Wir haben vorhin ja von verschiedenen auch autoritären Staaten gehört, und bekommen wir Druck aus solchen Ländern? Natürlich ist das so. Das vielleicht vertiefen wir das nachher, aber meine grundsätzliche Aussage auf Ihre Frage ist, natürlich haben die großen Unternehmen eine Verantwortung zu tragen, der wir versuchen, sehr ernsthaft nachzukommen. Ich fände es nur gut, glaube ich, also ich fände es gut, wenn wir die Menschenrechte wirklich weiter aufsplitten. Wir haben es ja heute Morgen auch von Claudia Roth gehört, die sehr viele Aspekte aus der Menschenrechtskonvention angesprochen hat. Und der Informationsaspekt ist aus meiner Sicht nur einer.
Herzlichen Dank, Frau Frank. Da waren auch schon viele Punkte drin, die wir sicher nachher auch noch weiter vertiefen werden. Ich würde gerne zurückkommen zu der Arbeit des Verification Corps, weil ich das unglaublich faszinierend finde, wie eben dort Aufklärung betrieben wird über Menschenrechtsverbrechen und damit eben auch die Grundlage geschaffen wird, dass Verbrecher, dass Täter tatsächlich sozusagen identifiziert werden können und dass ihre Verbrechen auch dann vor Gericht kommen und geahndet werden können. Und Sie haben ja auch schon richtig gesagt, da wo man auch nicht physisch hinkommt, wo es keinen Zugang gibt, wo es zu gefährlich ist, wo man kein Visum bekommt, hat man die Möglichkeit, durch diese Dokumente trotzdem die Verbrechen weltweit bekannt zu machen und die Täter eben zu identifizieren. Vielleicht können Sie noch mal an einem Beispiel, Sie haben Myanmar erwähnt, Nicaragua, Kongo, Wie genau funktioniert es, Ihre Arbeit? Was ist damit verbunden? Wie viel Zeit braucht es? Wie schwierig ist es? Wie genau, wie viele Menschen arbeiten vielleicht auch daran? Sie haben ja auch ein internationales Team. Wenn Sie das noch mal ein bisschen genauer schildern würden.
Sure, my absolute pleasure. Slight delay. So I think since the first time really Amnesty used open source information, social media content, I kind of mix up the two terms a little bit. In a report was a report of mass graves in Burundi in 2013, it came out. And this was really quite a groundbreaking report for Amnesty International. I think what's interesting is we've come to understand that open source information, social media content, isn't some kind of magical panacea. I think when we first started out, and I go back to the example of 2009 in Iran, people were seeing these videos and thinking, oh, that's just tells us what's going on. And I think pretty quickly down the road, Amnesty realized that verification was really key to being able to use these contents. Amnesty doesn't quite have the capital of Google, except in terms of its reputation. And I think our biggest capital that we have is our reputation, and that's not something we want to spend very easily. So if we're putting out content that is not real, not true, not what it says it is, we're very quickly going to get into trouble. And one thing I've realized is governments, especially authoritarian governments, like even if we're telling the truth, says, this is a lie, this is false, they like to dismiss it. So if we do put out something that isn't actually from Aleppo, isn't from Kinshasa, or isn't from the date we're saying it is, they're going to discredit the whole of our report. And actually Aung San Suu Kyi during the Rohingya crisis last year did exactly that when the Turkish foreign minister put out a tweet containing pictures from Pakistan and Afghanistan. And it changed the narrative for a short period where Aung San Suu Kyi could use the fake news term and said everything that's going on in Rakhine State is fake news just because the Turkish then Deputy Prime Minister had put out pictures which weren't from Rakhine State. So we're very aware of that. So back to the Burundi report. This was basically, we use open source now as another pillar to justify the arguments we make, to make our arguments. But that doesn't mean we go away from the primary arguments, primary evidence of first-hand eyewitness testimony. Okay, that still remains very, very important in the human rights work that we do. But we're able to strengthen that argument through the use of open source information, so social media pictures, and also satellite imagery. And in the case of Burundi, we had all three come together. We had the eyewitness testimonies, who were saying there are mass graves in this part of Burundi. And we actually managed to find a video on social media, on Twitter, which had somebody walking around the side of the mass grave. And we were then able to work out exactly where on earth that was. Okay, we could work out which corner, exactly which street corner, effectively, of Burundi that video was filmed. And we were then able to look at satellite imagery, high-resolution satellite imagery, which has now become very cheap, relatively, and actually then see the grave, mass grave in space. And it needed all those things to come together for us to be able to make that claim. Satellite imagery, yes, you see space, but actually what it's showing you is that Earth has been disturbed. Right? It's not showing you a mass grave. You can't actually prove through satellite imagery alone that that's a mass grave. It could be a farmer who's decided to plow a new field, right? The earth has been disturbed in some way. So the video itself could be from somewhere else, right? So we needed the satellite imagery to show that the video was really there, but to know that the mass grave was potentially there in the first place, we needed the eyewitness testimony. So to answer your question of how long that takes and how many people we are, in my team at Amnesty, we're five people. I'm a video verification expert and work on open source information. We have a satellite expert. We have a weapons expert. This is quite a new thing for us. We have somebody who's actually ex-US military who can help us identify weapons. So we use that a lot, for example, in Yemen. Right? We're looking at the weapons that the Saudis are using and trying to trace back who sold it to them in the first place. Because we realize that putting pressure on Saudi Arabia isn't really going to get us very far, right? They're just going to ignore us. But we can put pressure on the French, on the Germans, on the British, on the Americans in some way. So we can find out that your weapon that was made on this date in this factory was used to kill these civilians. we have a lot better argument to say, you've got to stop selling weapons to this country because you are contributing, third-party contribution to human rights violations. How long does it take us? It can take 30 seconds. It can take 5 days, 6 days, 7 days, 8 days. There's one video we worked on this summer, which you may have come across. I put on my Instagram a link to it this morning, so if you're interested. Is a single video of an extrajudicial execution in Cameroon. It's a video of two women and two children being marched by the Cameroon military to their deaths. They're executed on the video. We spent 5 days, five full days, all five of my team working solely on this 3 minutes 20 of video to work out exactly where and when and by whom these extrajudicial executions happened. Now, it's very rare that we would take so long over one video because obviously we'd be spending a lot of our time not being very effective. But this particular video was so egregious and had become such a viral video that we felt that we had an obligation to those people who were filmed being marched to their death to actually stand up and say something about the Cameroon government. It was very good because the Cameroon government came out immediately and said this is fake news, it happened in Mali, it's not our military at all. And we were able to prove exactly where in Cameroon it happened by using satellite imagery and open source investigation techniques. So it really is something that, you know, adds something to our arguments, adds something to the first-hand eyewitness testimony of events, and hopefully enables us to make our claims stronger. And yet, as you said, it is now being used in courts. We have the first arrest warrant issued by the International Criminal Court for a guy in Libya called Wefali in Benghazi. And that's the first arrest warrant issued by the International Criminal Court based solely on social media evidence. This guy had a habit of putting his videos of murders onto Facebook, and everybody looked at them, including us, including the International Criminal Court, including Human Rights Watch. And that's actually led to an arrest warrant that's out for him. Not being arrested yet, but hopefully one day.
Darf ich dann nochmal nachfragen? Ich fand es ja auch spannend, also dass auch das Thema Rüstungsexporte, dass Sie die Rüstungsgüter, die Waffen identifizieren und wir dann natürlich wissen, sind das zum Beispiel auch deutsche oder französische, was natürlich dann auch eine starke politische Wirkung entfaltet. Was genau machen Sie dann mit den Filmen, die Sie verifiziert haben? Sie geben die an die Öffentlichkeit, aber geben Sie sie auch an demokratische Regierungen, geben Sie sie auch an internationale Strafverfolgungsbehörden? Also was konkret passiert dann mit diesen verifizierten Videos?
Sure. It depends. Bad answer, I know, but it depends. Obviously, we have lots of channels open to lots of different organizations. So, you know, we speak frequently to the High Commissioner for Human Rights at the UN in Geneva. We speak frequently. We have the open channels to International Criminal Court. We even have open channels to Human Rights Watch. We're obviously a small community of human rights defenders, and we realize the value of collaboration and of cooperation, because with the resources we each have individually, even Amnesty is probably the biggest human rights organization in the world, our resources are very limited. So if we want to know that things are going to happen, we, of course, you know, do talk about this. We do talk about talk to other organizations. However, one of the criticisms, for instance, of the International Criminal Court has been that it's relied too much on non-governmental organizations. So they increasingly also do their own investigations, and we try and, you know, match up with, and maybe not publicly speak, but, you know, behind the scenes, when relevant and when required, we do have discussions, share information, share videos. Obviously, the ICC doesn't share information with us because they can't. That would jeopardize a trial potentially, and that's the last thing we want to do. But the other way around, we will often provide information to the ICC. One thing I would say is that social media evidence, open source information hasn't yet been tested in court, right? So we don't know yet what would happen if Wefali goes to trial. Will that actually mean something? Will the social media evidence, the open source evidence, the video evidence actually be admitted by a judge? And that's something that's not yet been tested. It was nearly tested in a case in Mali in Timbuktu, but the guy who was on the stand pled guilty before it could be tested. But it's something a lot of people are working on to understand how, especially when it comes to, you know, potentially one day maybe a tribunal in Syria. There are organizations, an amazing organization here in Berlin called the Syrian Archive, which is collecting all the videos on YouTube from the 8 years of the Syrian conflict. Right? And should one day something actually come to pass, that there's a tribunal, that they are being collected, and the UN has mechanisms for that as well. In terms of amnesty, we mostly use it for advocacy, of course. We just published a big report regarding French weapon sales to Egypt, where we studied about 20 hours of videos of the Rabia Square massacre, where over 1,000 people were killed in one day. And we could see that French vehicles that had been sold to Egypt to the Egyptian Defense Ministry solely for the use in counterterrorism operations in the Sinai Desert were being used by the Egyptian police to repress protests, violently repress protests in Cairo during the Rabia Square massacre and other events in Cairo between 2013 and 2015. Indeed, this week, the same company, Arcus, Renault Defense, is presenting its weapons in an international arms fair in Cairo. So, you know, we are strongly campaigning against the French government, against this, against these weapon sales, because they're there in the videos. We can see that they're being used, their vehicles are being used to repress human rights in Egypt.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt auch hier schon eine Frage, die wunderbar passt und wo ich auch gleich Frau Frank einbeziehen kann. Gibt es Kooperationen zwischen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty und Konzernen wie Google, um Menschenrechte zu schützen und zu verteidigen, beziehungsweise sind diese geplant? Konzerne haben deutlich mehr Budget und könnten die Fachexpertise von NGOs brauchen. Frau Frank, gibt es solche Kooperationen?
Ja, die gibt es auf ganz unterschiedlicher Ebene mit unterschiedlichen auch Organisationen. Also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass ein Programm, das wir haben, heißt die Digital News Initiative, wo wir Organisationen, die im Nachrichtenkontext unterwegs sind, finanziell und auch technologisch unterstützen, Recherchetätigkeiten durchzuführen. News Lab selbst macht auch tatsächlich Workshops, also ähnlich wie Sam Doubley gerade gesagt hat, kann man auch bei der, also das hat er nicht gesagt, aber man kann auch Google-Tool zum Beispiel die Suche nutzen, um bestimmte Recherche durchzuführen. Zu wenige NGOs und auch zu wenige Journalisten sind tatsächlich sehr tief vertraut mit den Möglichkeiten oder auch Google Maps bietet ganz gute Möglichkeiten an, bestimmte Recherchetätigkeiten durchzuführen. Dazu bieten wir Trainings an. Es gibt aber auch finanzielle Förderprogramme für den Bereich. Es gibt einen intensiven Austausch auch mit Menschenrechtsorganisationen zu Policies, die wir selbst in unseren Diensten haben. Also sozusagen, es gibt vielfältigen Bereiche. Gibt es Raum dafür, noch mehr zu tun? Ja, wie immer ja. Also natürlich könnten wir das. Und wir haben uns auch gerade verabredet, dass wir uns auf jeden Fall auch noch mal wieder sehen wollen, um zu gucken, was kann man eigentlich noch mehr machen. Weil, wie ich eingangs gesagt habe, natürlich haben wir Möglichkeiten und Potenziale, das zu unterstützen.
Das klingt doch schon ziemlich gut, wenn Sie hier schon die Kooperation, auch die zukünftige, verabredet haben. Da will ich aber noch mal nachhaken. Also eigentlich sind Sie ja auch Partner, Amnesty und Google, also durch YouTube, auf die ja eine wichtige Quellenplattform ist. Dort können ja eben auch die Videos erstellt werden oder weiterverbreitet werden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass diese Videos auch häufig gelöscht werden, weil dort Gewaltdarstellungen drauf sind und dass damit natürlich auch potenzielle Beweise verloren gehen. Wie sehen Sie das?
Eine sehr richtige und berechtigte Frage. Und ich habe, als ich den Vortrag vorhin gelauscht, habe ich gedacht, naja, ob diese Videos wohl auf den Plattformen heute immer noch zu finden sind. Weil sagen die Beschreibung der Videos alle, ich denke, Ihnen wird es genauso gehen, sich sehr grausam angehört haben. Aber das sind reale Schilderungen von realen Gewalthandlungen, die wir hier sehen. Und wir stehen, und das ist nicht nur hier in Deutschland der Fall, sondern überhaupt in den allermeisten Ländern der Fall, solche Inhalte würden gegen nationales Strafrecht verstoßen. Das ist sozusagen eine Straftat die Inhalte weiter oder sozusagen der Inhalt, der gezeigt wird, stellt eine verübte Straftat dar. Und sie stellt auch, und das muss man auch sagen, eine Verletzung unserer eigenen Gemeinschaftsstandards dar. Und in der Tat ist es so, dass viele der Inhalte dann zu löschen sind, es sei dann, und das ist eine ganz wichtige Ausnahme, es sei dann, sie stehen in einem nachrichtlichen oder informatorischen Kontext. Und diese Ausnahme ist deshalb so wichtig, weil ich glaube, viele der Videos, die ihr gefunden habt, genau so zu sehen sind. Sie sind von Zeitzeugen hochgeladen worden, sie sind in einen Kontext gesetzt worden, nicht immer, aber auch dort findet ja eine Professionalisierung statt. Und das sind oft die gleichen Inhalte, die wir, oder ähnliche Inhalte, die wir finden, wie die, die von propagandistischen Organisationen eingesetzt und hochgeladen werden. Und die wollen und sollen und müssen wir natürlich löschen. Und ist die Linie einfach zu ziehen und ist sind die Entscheidungen einfach zu treffen? Definitiv nicht. Ne? Das ist eine Gratwanderung, auf der wir uns befinden, zwischen die Inhalte müssen wir runternehmen, die sind Propaganda-Inhalte von terroristischen Organisationen und auf der anderen Seite sind Zeitzeugenberichte und Dokumentation. Das ist sozusagen eine tägliche Abwägung, die in den Teams zu treffen sind. Passieren dabei auch Fehler? Das ist so. Also bei YouTube werden jede Minute 400 Stunden neues Videomaterial hochgeladen. Also Sie hören und sehen, das ist einfach ein Massengeschäft, auch mit dem wir zu tun haben. Die Inhalte, über die wir sprechen, sind natürlich im Promillebereich, also oder ne, ein extrem kleiner Bereich. Dennoch in der Menge immer noch groß und sozusagen das ist eine sehr schwierige Abwägung, die da zu treffen ist.
Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal vertiefen. Ich würde jetzt gerne zu dem dritten Bereich Einschränkung von Menschenrechten durch Digitalisierung kommen. Wir hatten Ermöglichung und Durchsetzung kurz erwähnt. Jetzt gibt es ja zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, die erst durch die Digitalisierung möglich geworden sind. Stichwort anlasslose, massenhafte Überwachung, Gesichtserkennungssoftware, künstliche Intelligenz. Und da ist natürlich insbesondere China das Entwicklungslabor im Moment für eine im Grunde totale technologische Kontrolle jeglicher Lebensäußerung, auch Versuch, sagen, Verhalten zu kontrollieren. Kai Strittmatter, der langjährige China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, Die Neuerfindung der Diktatur. Und er spricht davon mit den Informationstechnologien des 21. Jahrhunderts und mit ihren radikalen neuen Möglichkeiten der Kontrolle und Manipulation stehen Machtinstrumente bereit, über die noch keine Diktatur verfügen konnte. Er spricht von einem digitalen Totalitarismus und das hat auch gewaltige Implikationen für uns und für die Demokratien auf dieser Erde. Jetzt natürlich die Frage Google und China. Wie ist da sagen der aktuelle Diskussionsstand in Ihrem Unternehmen? Google hat sich ja 2010 aus China zurückgezogen. Es wurde offiziell mit den chinesischen Zensurvorgaben begründet. Und jetzt gibt es aber das Projekt Dragonfly und erneute Expansionspläne, die auch innerhalb der Belegschaft von Google auf viel Kritik treffen. Wie ist aktuell die Situation und was hat sich seit 2010 verändert, dass Google jetzt doch wieder versucht, in China Fuß zu fassen?
Also in der Tat sind wir im Jahr 2010 mit dem Suchangebot aus China rausgegangen. Es gibt trotzdem eine große Entwicklergemeinschaft und Gemeinde in China, die Android-Apps entwickeln und sozusagen auf Android-Basis entwickeln. Und die sind nach wie vor natürlich auch unterstützt und bedient worden. Also nur um zu sagen, es gab immer auch Kontakte sozusagen mit chinesischen Entwicklern in dem Bereich, aber mit der Suche sind wir rausgegangen. Wie Sie richtig geschildert haben, ist das eine große interne Diskussion auch, die wir haben. Das kann man ja auch der Öffentlichkeit entnehmen. Und vielleicht sind wir damit sogar viel weiter als viele andere Unternehmen, die und auch viele große deutsche Unternehmen, die ja in China schon seit langen Jahren sozusagen da sind, die sich den Reglementarien der chinesischen Regierung ja auch unterworfen haben. Das war jetzt gerade gestern wieder auch zu lesen in der deutschen Presse. Bei uns ist noch gar nicht entschieden, was genau passieren wird und wie und ob wir wieder zurück nach China gehen und wenn wir das täten, wie so ein Produkt aussehen könnte. Ich glaube, das ist ja sehr laut wahrnehmbar, dass es eine sehr kritische Belegschaft auch innerhalb von Google gibt. Und mal sehen, wie die Diskussionen ausgehen. Zumindest zeigt es Ihnen ja, dass wir sehr viele sensitive Kollegen innerhalb des Unternehmens haben und dass es nicht einfach sozusagen durchmarschiert wird. Und man sich sehr wohl bewusst ist, was die Abwägungen sein müssen. Und viel mehr kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, die Entscheidung ist nicht gefällt, ob überhaupt und wenn ja, wie und wann man mit der Google, mit einer Form einer Google-Suchmaschine zurück nach China gehen wird.
Ja, danke für die offenen Worte. Vielleicht auch sogar eine Möglichkeit für Zivilgesellschaft, sich einzumischen. Aber ja, ist natürlich unbedingt. Und ich finde es auch sehr begrüßenswert, dass es eine offene Debatte in Ihrem Unternehmen gibt und dass nicht versucht wird, die zu unterdrücken. Weil ich glaube, es kommt natürlich auch entscheidend auf die Entwicklerinnen und Entwickler in dem Bereich an, auch nach welchen ethischen Kriterien die sich verhalten. Da würde ich später gerne noch mal drauf kommen. Gerne an Sie, Sam Dabale, auch noch die Frage. Vor kurzem gab es ja ein sehr breit wahrgenommenen Blog-Eintrag von Brad Smith, dem Präsidenten von Microsoft, der angesichts der Technologien der Gesichtserkennung also sagen selber Angst bekommen hat und grundlegende Menschenrechtsstandards berührt sieht und der sich sehr klar und deutlich für staatliche Regulierungen ausspricht. Jetzt haben Sie über die vielen tollen Möglichkeiten gesprochen, die digitale Techniken für Ihre Arbeit neu zur Verfügung stellen. Welche Gefahren sehen Sie denn?
I mean, when it comes to artificial intelligence, when it comes to algorithms, I think as Amnesty we would always argue for, it's going to sound very simplistic, but a human rights-based approach to building these tools. And I think a lot of what Sabina touched on deserves a bit of thinking about it in human rights perspective, because obviously, you know, we use, as Amnesty, we use a lot of Google tools, but we remain in this permanent tension of frustration maybe with each other, reliance on each other, certainly from my side, maybe less from your side. Obviously, as an organization, we don't take money from Google, we don't take money from Facebook, we don't take money from governments. And it's interesting that we made a decision, we don't take money from governments. That's been a very long-standing Amnesty position. But the more recent position is we don't take money from Google, we don't take money from Facebook, we don't take money from Microsoft either. I think that's an interesting position that we now need to think of these companies that we rely on, and I'm not going to, you know, hide for one second that I use Google Maps every day, I use Google Earth every day, I use YouTube every day, I use Google Search every day, I use Chrome every day. I mean, they're part of my toolkit. But we have to think of these companies as acting like states. And certainly when artificial intelligence algorithms are built, and I think we need to think about how we talk about the building of such tools, because we seem to talk about them almost as if they could suddenly magically appear, right? But it's humans who are building them. Right? And I think it's very important to think about that. I mean, it sounds really simplistic, but we also, oh, the algorithm did it. The AI did it, right? No. The human who built the algorithm told it to do that. I don't think we're at a stage yet, and you can correct me if I'm wrong, where algorithms are building algorithms, right? I hope not, anyway. Who knows? But certainly, like, when we talk about the deleting of videos, for instance, right? And I understand the tension that Sabina talked about. I mean, I think it's a very real tension. I don't want to see terrorist propaganda videos online. Of course I don't. Of course I don't. Do I want my 8-year-old boy to stumble across a terrorist propaganda video online, an ISIS video online? Of course I don't. But at the same time, we need to be able to see these videos to be able to actually do our work, to actually be able to bear witness to the people who have taken great risks to film some of these videos that are being taken down. My concern is not, so what happened was, is last summer, in the summer of 2017, The Syrian archive, who I just mentioned before, lost 400,000 videos from the archive, right? That sounds, you know, I mean, it's when, with 400 hours a minute uploaded to YouTube, that's not that surprising. 400,000 videos. And it was an AI, basically, who made that decision. As far as I understand, it's passed on to then a human to make a final decision who has about 45 seconds to decide per video. Google were good. All hats off. Google were good in so much as we approached them and said, hey guys, these are actually videos of war crimes. And they were reinstated. No, absolutely great. What concerns me more is not looking backwards to 2017, it's going forward as the algorithms get, AI gets better, improves, stronger, that videos are taken down before we know they exist. And we have no way then to go to Google, to Facebook, to Twitter and say, guys, you know that video you took down? That's actually something really important. There's an arrest warrant out for this guy and we really need to see that video. I know it's terrorist propaganda in a way because he filmed it himself, and a lot of the videos we see are actually perpetrator videos, which is, you know, discussion for a different day in the psychology of posting perpetrators posting videos of their crimes online. We actually need to use it because this is an arrest warrant out for this guy. And how we get around that tension, I mean, we're not going to solve now, and, you know, we're not going to have a big fight about it either. But it's something that I think we need to invest a lot of time in, as humans are the people that build these algorithms that are doing that. And, you know, just to touch on Dragonfly, I mean, I think Dragonfly really is a crunch moment for the technology industry, actually. Is, you know, are we going to take a human rights-based approach to information sharing, or are we going to pander to authoritarian regimes? Because, again, it's not necessarily China that's necessarily worrying so much, maybe, you know, but what if China's got Dragonfly, Turkey says, you know, well, we'd quite like that as well, because we don't want people to be able to Google Gezi Park and get an answer like they can't in China Google Tiananmen Square and get an answer, right? And if we're talking about making information available to everybody everywhere, I think it's really important that Google and Facebook, I'm not just singling out Google, I think all the big companies are in the same boat, really have to take a stand on human rights, especially today where we stand in 2018.
Da kann ich gleich auch eine Frage mit einbeziehen, die hier auch kam. Wie denn sichergestellt wird, dass am Ende Menschen entscheiden? Also dass nicht Algorithmen zum Beispiel über die Bewertung und Löschung vielleicht von Videos entscheiden, sondern dass es am Ende Menschen sind. Frau Frank.
Na, das ist ein eingestelltes Prinzip sozusagen in der Logik der Beschwerdesystematik, die da ist. Also vielleicht kann ich ein bisschen mehr noch dazu ausführen. Wir haben einen Transparenzbericht veröffentlicht zu YouTube zum Thema, wie wir mit sozusagen Policy Removals umgehen, und haben auch einen Transparenzbericht für uns Deutsche hier im Raum zum Thema NetzDG veröffentlicht im Sommer diesen Jahres. Und die YouTube-Transparenzberichte werden vierteljährlich aktualisiert und der NetzDG-Transparenzbericht halbjährlich. Und da stehen viele Informationen noch detaillierter drin, als dass ich Zeit habe, das Ihnen heute zu erläutern, nämlich wie gehen wir auch mit Machine Learning um bei spezifischen Inhalten, was ist sozusagen der Zusammenhang zwischen Machine Learning und menschlicher sozusagen Interaktion. Das Prinzip ist, dass wir für die Bereiche, und damit fing es auch an, kindesmissbräuchliche Inhalte im Internet, gibt es tatsächlich eine sehr lange Tradition der Kooperation mit NCMEC, das ist das National Center for Missing and Exploited Children, das vom US-Senat etablierte Organisation, die dafür zuständig ist, über diese Inhalte zu befinden und sie weiterzuleiten, auch an Internet Service Provider, die dann die Inhalte zu löschen haben. Und gleichzeitig wird eine Datenbank erhoben für die Inhalte. Und da gibt es leider, muss man sagen, eine große Anzahl von Video- und Bildinhalten von Kindesmissbrauchsdarstellungen. Die sind genutzt worden, um maschinelle Intelligenzen. Ich finde, Artificial Intelligence ist ein bisschen unglückliches Wort, weil da haben wir immer noch sozusagen die Star Wars Ideen so im Kopf, da kommt irgendwie so eine künstliche Intelligenz und übernimmt irgendwie uns Menschen und das wird ganz schrecklich. Machine Learning ist sehr beschränkt im Moment zumindest noch, sehr gut bei einzelnen Aufgaben, die im Prinzip mathematisch zu definieren sind. Also das nur sozusagen als kurzer Exkurs. Was also passiert ist, dass die Technologie gefüttert wurde mit diesen Datensets. Und das ist ganz wichtig und zu Sams Punkt nochmal, der Hintergrund oder einer der Grundfragen beim Einsatz von Machine Learning Technologien ist, mit welchen Daten wird die Technologie gespeist, damit die Ergebnisse hinterher möglichst unbiased sind, möglichst adäquat sind und richtig sind. Und in dem Fall Kindesmissbrauchsinhalte sind die Daten eben sozusagen von öffentlich verifizierten Quellen gekommen. Der zweite Bereich, mit dem es getestet wurde oder gestartet wurde zu testen, ist der Bereich terroristische Inhalte. Im Jahr 2017 sind durch eine Kooperation, die in Europa gestartet wurde, eine Datenbank aufgebaut wurde mit terroristischen Materialien. Das ist eine Datenbank, die Industrie, sozusagen ein Industriekonsortium entstanden ist. Und da sind sehr gute Ergebnisse rausgekommen. Und zwar deshalb gut, weil keine automatische Filterung passiert ist, sondern diese Information tatsächlich Personen zugeleitet wurde und gesagt wurde, guckt euch das bitte an. Und in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, also ich glaube 97%+ der Inhalte, die angezeigt wurden, tatsächlich terroristische Inhalte, ohne dass ein edukativer oder journalistischer Kontext da war, gemarkt wurde. Das heißt, wir haben da sehr viele Inhalte, die uns selbst zur Information zugereicht wurden, die wir uns über Machine Learning selbst geflaggt haben. Dafür werden wir sehr gelobt von Sicherheitsbehördenseite und es gibt Kritik von Human Rights Organisationsseite. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir sind, in dem Bereich. Ich verstehe die Argumente durchaus und ich glaube, das ist richtig, dass wir da eine Diskussion weiterführen müssen. Aber wir müssen sie, glaube ich, auch mit den Leuten führen, die auf der anderen Seite sagen, Kinder, das kann doch nicht ernsthaft sein, dass ihr diese Inhalte mehr als einer Stunde auf eurer Plattform habt. Das muss viel schneller gehen. Das verbreitet sich so schnell, die werden alle angefeuert, sich dort zu beteiligen und dann haben wir Krieg. Und ihr seid schuld, weil ihr habt es nicht schneller gelöscht. Also ich überspitze so ein bisschen, aber so ein bisschen ist das Spannungsfeld, in dem wir da sind. Ich würde gerne noch zum Thema Machine Learning sagen. Wir haben in diesem Jahr Prinzipien veröffentlicht, 7 Leitprinzipien, wie wir mit dem Thema Machine Learning umgehen wollen. Wir waren einer der ersten Unternehmen, die das auch gemacht haben und veröffentlicht haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass viel von dem, was dort forschungsmäßig passiert, als Open Source tatsächlich rausgegeben wird. Das heißt, wir verschließen die Ergebnisse nicht. Das sind offene Papiere. Es sind auch offene Datenbanken, die wir rausgeben. Also das bekannteste, das TensorFlow, wo wir anderen die Möglichkeit geben, mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, weiterzuarbeiten. Und das ist ein Prinzip, an das wir dort sehr, sehr deutlich glauben. Ein letztes nochmal zu China. Ich würde sehr begrüßen, wenn wir die Diskussion tatsächlich ausweiten würden und uns nicht nur sozusagen die großen Tech-Companies, die also im Moment alle US-amerikanische Firmen sind, angucken würden, sondern ich habe es vorhin nochmal kurz angedeutet, die deutschen Automobilhersteller, das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, die fahren heute alle schon in China und die geben alle Daten der Autos der chinesischen Bürger, die mit ihren Autos fahren, auch schon an den Staat weiter. Hat das was mit Profilbildung zu tun? Ich weiß es nicht.
Ja, danke für diesen Hinweis. Heute haben wir aber Sie da. nein, das ist natürlich richtig. Also je mehr autonomes Fahren um sich greift, je mehr Daten erfasst werden, je mehr Verknüpfungen damit möglich sind, desto größer ist natürlich die Gefahr eben auch des Missbrauchs und der totalen Kontrolle. Ich wollte zum Thema Regulierung noch kurz kommen, bevor ich dann auch an Sie im Publikum öffne. Sie haben dieses Spannungsfeld aufgezeigt, auf der einen Seite sozusagen Kinderpornografie, Verbrechen, die dort gezeigt werden und auf der anderen Seite Dokumentation. Sie haben in dem Kontext mal von smarter Regulierung gesprochen. Jetzt ist das natürlich erstmal ein smarter Begriff, aber was konkret heißt für Sie smarte Regulierung?
Auf der Republika, ne? Das ist ein total weites Feld, smart regulation. Und ich glaube, Sie wünschten sich alle, wir hätten die Lösung dafür. Ich sehe im Moment Regulierungsansätze eher sozusagen von, und da müssen wir gar nicht weit weggucken. Also wir müssen irgendwie nicht nach Asien gucken, um das zu sehen, sondern eher eine Tendenz gerade, die Sicherheit über Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit zu stellen in dem Abwägungsprozess, den wir haben. Und Sie haben das NetzDG genannt. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber dort gibt es eine Tendenz eindeutig dazu. Wir sehen gerade eine Terrorist Content, ein Proposal zu Terrorist Content Regulation. Das wird, wenn es umgesetzt wird, nächstes Jahr auch da sein. Als Regulation wird es direkt umsetzbar sein. Dort werden Unternehmen angewiesen, innerhalb von einer Stunde Inhalte zu löschen, die ihnen von vermutlich Polizeibehörden der Länder, also nicht von Gerichten, sondern von den Polizeibehörden der europäischen Länder zugerufen werden. Das wird schnell sein, das wird effektiv sein. Ist das an ausgewogene Regulierung? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben eine gute Tradition der Gewaltenteilung und letztlich sind es die Gerichte, die dafür zuständig sind, solche Entscheidungen zu treffen. Verlangsamt das solche Prozesse? Ja, vermutlich. Ist es richtig, dass es das verlangsamt? Ich glaube schon in dem Abwägungsprozess. Das meine ich mit. Und ich glaube, es gibt auch Mittelwege dazwischen, wo man selbstregulative Ansätze, ich weiß, das ist so ein bisschen verpönt, insbesondere wenn es von einer Vertreterin eines Industrieunternehmens kommt, das anzusprechen. Ich habe aber die ersten 10 Jahre meines Berufslebens in einer Einrichtung der Koregulierung verbracht und sozusagen das System der Koregulierung in Deutschland mitentwickeln dürfen. Und ich glaube, dass wenn man gesetzliche, nationale gesetzliche oder europäische gesetzliche Rahmen schafft, indem man Freiräume schafft für Selbstregulierung, man sehr viel schneller agieren kann und sehr viel moderner Technologie auch einsetzen kann, als wenn das anders der Fall ist. Und der Staat hat trotzdem noch die Sicherheit, dass die Unternehmen nicht am Ende gar nichts machen. Weil wenn es nicht funktioniert, ist die Aufsichtsbehörde da und kann sagen, nee, da habt ihr aber nicht funktioniert und entzieht das Ganze. Ich glaube, das wären intelligentere Lösungen und intelligente Regulierungsansätze, als das wir heute eher sehen. Hat das Ihre Frage beantwortet? Nicht so richtig.
Ich glaube schon, dass wir beides brauchen. Und deswegen wollte ich an Sie beide auch nochmal die Frage stellen, was halten Sie von einem Ethikkodex für Entwicklerinnen und Entwickler? Ist ja auch in der Diskussion. Ärzte sind auf den Hippokratischen Eid verpflichtet, Journalisten haben den Pressekodex. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die Technologien entwickeln? Die haben ja auch eine Verantwortung. Ist das sagen, ein Abschieben? Ist es naiv oder ist das eigentlich die Grundlage auch sagen, für menschenrechtsbasiertes unternehmerisches Handeln?
Also ich habe ja schon gesagt, dass wir mit sozusagen 7 Prinzipien veröffentlicht haben zum Thema Machine Learning. Und eins der Prinzipien ist, dass bei allen Entwicklungen geguckt wird, was sind sozusagen die Auswirkungen. Es muss für das menschliche Wohlergehen letztlich gesorgt sein. Es darf nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden. Das sind ja ganz typische ethische Prinzipien, um die es geht. Wir machen im Übrigen auch ethische Trainings für nicht nur die Entwickler, weil ich glaube, es geht weiter. Also das zeigt ja auch die Kultur in unserem Unternehmen, dass Entscheidungen, die getroffen werden, nicht einfach oder noch nicht getroffen sind, aber die Diskussionen, die geführt werden, im Unternehmen sozusagen Widerhall finden. Das heißt, ich glaube, wir brauchen das breit im Unternehmen. Das heißt, wir haben alle Ethics- und Compliance-Trainings, die wir machen. Und das heißt, da werden natürlich so ethische Fragestellungen aufgenommen und hinterfragt. Ich glaube, das ist nicht nur für die Programmierer wichtig, sondern insgesamt für Unternehmen wichtig, dass die Mitarbeiter sich Gedanken machen, was sind Grundlagen.
Was halten Sie von Ethikkodex?
I mean, so obviously ethics are very important. I'm afraid I'm gonna have to bash you a little bit.
Yeah,
I feel really bad. It's like it's easy to bash, right? It's really easy for me to sit here and bash, right? That's kind of, but that is also my job as well, so I do apologize. Exactly. But I mean, I think when obviously we welcemed, Google's 7, ethic principles of machine learning. But we were disappointed that at the same time that they were published, that Google didn't withdraw from Project Maven, which is a machine learning project that Google is running with the U.S. Ministry of Defense on their drone program. They've said they're going to withdraw next year in 2019, but I think as Amnesty, as the bashers, I think we feel it would have been a lot more appropriate to launch these guiding principles and also at the same time withdraw from such a project. I think they have to go hand in hand, right? It's a bit like culture. You know, they always say, you know, culture will always eat your strategy for breakfast. Same with ethics, right? If you don't stand up to those ethics, it's no good publishing them. And I think we feel as Amnesty certainly that at the same time as publishing those principles, they should have been stood up to, and they were immediately actually undermined. Which actually kind of takes me beyond ethics, and with my University of Essex hat on, to talk about ethics, I think what's actually needed is to step beyond ethics and actually look at a human rights-based approach. And I think they are, while they're very similar, ethical principles are often human rights-based. Human rights-based actually makes sure that something is grounded in international law and the human rights treaties. And I think making sure that machine learning abides by those principles, I think, is a lot more important. But it's a tension that I live every day, right? As somebody investigating what's going on, as somebody who's looking at abuses of power, people committing war crimes or crimes against humanity or anything, I'm often doing investigations which I kind of think, well, I'm glad the government's not doing this, because they might actually be doing something exactly what I'm doing with an approach that is not necessarily what I think is being for the greater good. So again, going back to that human rights-based approach of, like, we should be doing these things when and in a way that they conform with human rights standards. Sorry for bashing you.
Es soll ja auch ein bisschen kontrovers sein.
Yeah, genau. you should, yeah.
Bitte, ja.
Dem muss ich natürlich widersprechen.
Genau.
So, langsam fangen wir an, unsere Rollen auszufüllen, genau. Oder? Also ich, das Project Maven, ich weiß nicht, ob das im Raum hier bekannt ist, vielleicht noch zwei Worte dazu. Es gibt sozusagen ist letztlich ein Forschungsprojekt gewesen, es ist kein Ausführungsprojekt gewesen, Forschungsprojekt mit US-Militär, wo es nicht zum direkten Einsatz sozusagen oder auch nur unterstützenden Einsatz von Machine Learning für Kriegsgerätschaften ging, sondern sozusagen es ging um eher Forschungsansätze. Es ist eins der Projekte, die im Unternehmen auch hoch umstritten diskutiert wurde. Ich würde widersprechen wollen, dass wir inkonsequent gehandelt haben, sondern es ist sehr deutlich gesagt worden, der Vertrag, der geschlossen wurde, wird zu Ende geführt. Es wird kein neuer Vertrag mehr gemacht. Der Vertrag, ich glaube, endet, weißt du wahrscheinlich besser als ich, Ende dieses Jahr. Also zeitlich wirklich stark befristet das Ganze. Ich finde, es zeigt wiederum sehr deutlich, welche Diskussionskultur das Unternehmen auch hat und wie offen es dann auch ist, quasi für Diskussionen mit Außenstehenden. Und das, finde ich, muss man auch dann durchaus in Vergleich setzen mit anderen Unternehmungen, die wir so sehen. Also ich weiß nicht, wie viel Diskussionen Sie aus anderen Unternehmen jemals gehört haben, die in ähnlich sozusagen problematischen Entscheidungssituationen sind, durchaus wesentlich weniger. Also das zeigt schon, finde ich, dass die Human Rights Approach auch eins ist, was im Unternehmen sehr stark gelebt wird. Unsere Community Guidelines zum Beispiel sind, wir sagen immer, informed by human rights, also sozusagen die Human Rights Principles, insbesondere 19 und 20, sind Guiding Principles auch in der Ausgestaltung dessen. Das heißt, wir bekennen uns schon sehr deutlich zu dem, was du gerade gefordert hast.
So, jetzt möchte ich gerne Sie mit einbeziehen. Hier wird schon heftig Fragen gestellt. Jetzt will ich aber sozusagen erstmal die klassische Variante mit einbeziehen, nämlich sich einfach zu melden und hier eine Frage zu stellen. Sie hatten sich als erstes gemeldet, dann Sie und dann Hanna. Bitte schön.
Ja, ich hätte gern zwei Fragen beantwortet an Google, an die Google-Vertreterin. Einmal, was tut Google für die journalistische Redlichkeit von Informationen, die bei YouTube und dergleichen eingestellt werden? Gibt es sowas wie einen Pressekodex? Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Und gibt es etwas Analoges wie einen Presserat für Google und Facebook, damit gerade sowas wie Fake News gar nicht erst entstehen können? Na, denn ich stelle fest, in den letzten Monaten, dass es zunehmend menschenrechtsfeindliche Themen bei YouTube gibt, dass also viele Halbwahrheiten verbreitet werden. Und das macht mir sehr viel Sorge. Und wenn ich mir darunter vorstelle, dass also bei naiven Gemütern dadurch Stimmungen erzeugt werden, dann hat das durchaus Auswirkungen auf die Demokratie. Wir denken ja, ich will ja nur mal an die Ereignisse in Amerika erinnern mit der Wahl von Trump und dergleichen. Und ich finde, da wird Google schon zu einer großen Gefahr sein werden, wenn es da keine Regularien gibt. Ne, beispielsweise, dass man einführt, dass man solche Portale wie YouTube wie eine Zeitung sieht und diejenigen, die Einstellungen sieht wie freie Journalisten, dann müssen die sich auch dann an die Redlichkeit halten. Und sowas wäre ein Regularium, um Google, YouTube und dergleichen auch mal zu begrenzen und letztendlich da die journalistische Redlichkeit einzuführen. Dankeschön.
Frau Frank.
Ich muss ein bisschen ausholen, um Ihre Frage beantworten zu können. Also zum einen, glaube ich, müssen wir stark unterscheiden zwischen den verschiedenen Plattformen, die das Unternehmen Google betreibt. Also die Google-Suche, glaube ich, hat ganz andere Voraussetzungen als YouTube als Plattform. Bei der Google-Suche haben wir den Bereich Google News. Bei Google News ist es so, dass Sie als Journalist sich anmelden müssen, dass sozusagen ein Primärcheck passiert. Gucken wir uns im Detail an alle journalistischen Artikel, die Sie veröffentlicht haben? Nein, tun wir nicht. Warum tun wir das nicht? Weil wir eben keine Zeitung sind. Wir sind kein Publisher, sondern wir sind eine Plattform und bieten sozusagen die Veröffentlichung und Verbreitungsmöglichkeiten an. Das heißt sozusagen, das ist ein wesentlich anderes Angebot, das wir der Öffentlichkeit bieten, als das, was Zeitungen und Zeitschriften tun und auch die Portale von Zeitungen und Zeitschriften. Haben wir einen Pressekodex, ich beantworte vielleicht erst sozusagen parallel dazu zu YouTube und dann die anderen Bereiche. Bei YouTube ist es letztlich ähnlich. Auch da, ich habe vorhin die Zahlen genannt, 400 Stunden neue Inhalte pro Minute. Also 400 Stunden Videomaterial pro Minute. Das heißt, wenn ich Ihre Forderung weiterinterpretiere, müsste das heißen, guckt ihr euch das vorher an, bevor ihr das denn hochladen lasst? Nein, können wir nicht, tun wir nicht. Wenn es die Forderung gäbe, und die hören wir öfter mal, wenn das gesetzlich so umgesetzt würde, gäbe es solche Plattformen nicht mehr. Kann man das fordern? Klar kann man das. Die Konsequenz wäre nur, dass es solche sozusagen Portale, wo wir alle Inhalte einstellen können, nicht mehr gibt, sondern wir haben nur noch relativ limitierte, sehr stark redaktionell betreute Angebote. Gibt es die heute schon? Absolut. Ist das eine Parallele zu dem, was wir machen? Ja, ist es. Aber ich finde, es gibt einen großen Mehrwert auch dafür zu sagen, wir öffnen Portale und reagieren dann, wenn wir Hinweise zu Missbrauch kriegen, reagieren dann möglichst schnell. Und das tun wir. Also die Transparenzberichte, die wir veröffentlicht haben, glaube ich, zeigen das sehr deutlich. Wir sind gerade in Deutschland auch überprüft worden von einer unabhängigen Organisation im Zuge des NetzDGs, wonach festgestellt wurde, dass wir, ich glaube, 97%, vielleicht waren es auch 95% der Inhalte, die wir gemeldet wurden, innerhalb von 24 Stunden gelöscht haben. Also da haben wir eine Verantwortlichkeit. Wenn Sie Inhalte finden, wenn jeder Inhalte findet und sie meldet, müssen wir schnell reagieren. Gibt es einen Pressekodex? Habe ich schon gesagt, nein, das gibt es nicht, aber es gibt Community Guidelines. Also wir sagen, den Mitgliedern unserer Community, was sind die Regeln, die wir auferlegen? Sind da ähnliche Sachen drin, wie es im Pressekodex gibt? Ja, zum Teil schon, aber zum Teil nicht, weil nicht alle Inhalte, die dort veröffentlicht werden, presseähnliche sind. Und zu sagen, YouTube ist entstanden durch Katzenvideos und Hundevideos und so. Also das hat eine andere Historie als ein Presseerzeugnis. Fake News, was tun wir da und was können wir da tun? Sozusagen die Sorgen teilen wir absolut. Ich teile aber auch Sams Missachtung des Wortes Fake News. Das sind gezielte Desinformationen, über die wir reden. Und ich glaube, so müssen wir das auch nennen. Es gibt sozusagen auch Unvermögen oder manchmal journalistische Nicht-Sorgfalt, die dann zu Falschinformationen führen. Das sind aber nicht Fake News, sondern das, was wir, glaube ich, gemeinsam meinen, sind gezielte Desinformationen. Was tun wir? Wir haben schon zu den letzten Wahlkämpfen, die wir in größeren Ländern gesehen haben und werden das jetzt zum Europawahlkampf auch machen, bei der Google-Suche, die Anzeigen, die politische Parteien schalten können, die werden gekennzeichnet werden, sodass nachvollziehbar ist, von wem kommt es. Das war eins der Probleme sozusagen, die wir aus vorvergangenen Wahlen erlebt haben und werden darüber in einem Transparenzbericht auch klar informieren. Also von wem kommt die Kampagne, was sind Kampagneninhalt und so weiter. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir den Algorithmus bei sogenannten Breaking News Themen, das haben wir sehr stark in und nach Chemnitz gesehen, aber auch in anderen Bereichen oder bei anderen Themen, sind Menschen, die, sagen wir mal, wie sage ich denn das, neutral, kann man glaube ich auch gar nicht, die gezielt einseitig informieren wollten und nicht neutral journalistisch informiert haben, sehr, sehr, sehr viel schneller waren als die klassische Presse. Das heißt, wir haben extrem viel mehr Inhalte gehabt, die tendenziös waren auf der Plattform YouTube. Ist das ein Problem? Ja. Haben wir was verändert? Ja, haben wir. Wir haben sozusagen den Algorithmus für sogenannte Breaking News Situationen, sowas eben wie Chemnitz, wo wir sehen, dass zu einem Thema sehr viel Aufkommen ist, den Algorithmus so verändert, dass auch nicht mehr Frischheit des Contents, sozusagen Originalquelle des Inhalts und andere sozusagen Signale entscheidend sind, sondern ist es ein authoritative source, also ist es eine Quelle, die uns bekannt ist und die sozusagen eine Güte hat. Das sind Maßnahmen, die wir tun können. Ein letztes will ich noch erwähnen. Wir haben auch in Kooperation mit, also er war mal Journalist, also mit journalistischen Organisationen ein Fact-Checker-Tool entwickelt. Das heißt, für viele oder einige dieser klassischen Missinformationsthemen, ne, die Erde ist doch echt eine Scheibe, wer will das denn überhaupt hier noch bezweifeln, haben wir sozusagen dort immer von bekannten journalistischen Einrichtungen sozusagen Gegenquellen reingestellt. Weil ich glaube, das ist das, was die Suche kann. Sie kann halt verbreitern und kann halt Möglichkeiten schaffen, mich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Ich kann noch viel mehr länger reden, aber ich glaube, ich würde es mal hiermit bewenden lassen.
Ja, Sam.
Please. I mean, certainly in terms of regulation. I'm speaking as an individual here, not as Amnesty. That would worry me more than anything else. I think certainly as somebody who's lived in authoritarian countries, who's seen the impact of authoritarian countries and how they use whataboutisms to justify their policies. You know, we've had a state of emergency for 12 years. Oh, how dare you criticize us for 12 months? Not 12 years. How dare you criticize us? France had one for just as long. Right? And the situation is completely different. And I could foresee a situation where if Google, Facebook, etc. were heavily regulated within the European Union, that would be a boon to every country in the Middle East and North Africa region. You'd be like, well, what about European Union? They're doing it. Why can't we? Because the objectives and goals are very different. And I would, you know, applaud Google for some of the steps it's taken. Certainly, I've worked on a couple of misinformation projects, certainly the biggest one being around the French elections, where we got together 24 mainstream French news organizations for a project called Crosscheck. And that was supported by the Google News Initiative. And news organizations, these 24 news organizations collaborated together to look out for misinformation online on YouTube, on Facebook, and verify it. And we did research afterwards. There was academic research done after it. And the public actually, because news organizations were coming together and collaborating, really saw a benefit in that and actually trusted individual news organizations more. I know the same project was attempted to be done in Germany, but the news organizations refused to work together, which says a lot more about the German media landscape than anything else, I think. But I also think it's the role of society and governments to tackle the fake news, the misinformation fake news problem, right? It needs to be taken really seriously at the education level. And I think if we're training a society where of critical thinkers, we're going to get a lot further than regulating Google. There's always people who are trying to game the system. You know, the YouTube algorithm, every time it seems to me that Google changes it, somebody else manages to game the YouTube algorithm. We were just talking about an example of Nigel Farage, who goes to the European Parliament, makes a speech, you know, fire and brimstone speech about the European Union, in the middle of a debate on phishing. And he does it, and everybody's looking around saying, what's this bloke talking about? What's this guy talking about? And he's doing it solely to put on his Twitter channel or his YouTube channel. And he cuts out this 5 minutes, and then he goes back to London, right? And so how can Google stop that except by shutting down YouTube? And I don't think that's a way to do it. We should be knowing how these things are working so we can critically appraise them and make our own decisions. I think it's much more important.
So, bitteschön, jetzt haben Sie das Wort.
Ja, mein Name ist Keiner. Ich komme vom Bundesverband für Psychiatrieerfahrene. Mit der Menschenrechte digitalisieren. Also ich sehe das nicht so. Einmal diese künstliche Intelligenz. Wir haben sie schon da. Ist nur die Frage, wann sie kommt. Dazu wollte ich noch sagen, dass Sascha Thelen schon mitentwickelt an fliegende Taxis. Jetzt aber, wenn ich davon ausgehe, dass meine Menschenrechte auf himmlische Erde noch nicht mal gewahrt würden oder dass wir immer wieder da an Grenzen kommen, wie soll das denn digital funktionieren? Erstmal muss ich sagen, heute Morgen war ein Vortrag, wo es heißt, 50% haben keinen Internetzugang, es sind 63%. Also, und wir erleben es ja immer wieder, dass im Internet, das mit dem Mobbing, dass sich die Leute umbringen. Also es passiert noch nicht mal auf Erden. Wie soll das jetzt digital? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt mehr geschützt sind.
Ja. Darauf antworten. Sie haben ja auch gesagt, wie Sie diese digitalen Techniken, um hier auf der Erde Menschen zu schützen, einsetzen.
So, I mean, I think I'd focus on the mobbing aspect of what you just said. I think that is actually one of the most insidious parts of the internet, especially for people who are the most vulnerable. I'm a white male, 42-year-old white male. I'm, you know, probably the most privileged person on earth, exactly where I am now, right? I'm okay. Nobody attacks me on Twitter. But as soon as I look at some of my colleagues, who are women of color, disabled, whatever, you know, who are not a white man, and I see the abuse they receive on Twitter in particular, it really knocks me out. And I really would implore there that the social media companies do have a real responsibility to ensure that people who are speaking their opinion freely online are not abused for doing so. Do not receive death threats. Do not get abused just because they're female. Do not get abused because they can't speak. They don't write a language properly. All of these things are things you see on Twitter pretty much every day. And actually, we're about to launch a report called Troll Patrol, in which we use the crowdsourced platform to check out the abuse that in particular women and particular women of color were receiving online in Twitter. And the results, I think it's due to be published this week or next. I'd strongly recommend you to look out for it, of course. But the results are really astounding. And I think that the bigger problem within that is when trolls are reported, especially to Twitter and to Facebook, all too often they're ignored. right? And these trolls know how to kind of sail the fine line between freedom of speech and abuse and hatred. Obviously, there's a big difference. These are U.S. companies based in the U.S., and the question of freedom of speech between the U.S. and Europe is a different one in some ways. But I think I would really implore that's something we have to pay a lot more attention to as a society, because otherwise we are pushing people who are on the margins further into the margins, and then they do not feel that they are able to say what they think online. And one of the great things of the internet when it first emerged was that it actually enabled people in the margins, and I do worry a lot that we are going backwards in that regard, and it is becoming, you know, a white male space. That's something I have a lot of concerns about.
Dürfte ich ganz kurz auch noch darauf reagieren? Ich kann mich vieles von dem anschließen, was du gesagt hast, insbesondere, dass wir auf jeden Fall, glaube ich, alle klare Tendenzen sehen, dass die Sprache sich online extrem verändert hat, viel herrscher geworden ist, viel aggressiver geworden ist, insbesondere eben nicht, wenn man Mainstream ist. Das ist definitiv ein Problem, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem und nicht nur ein technologisches oder ein Problem der Technologieunternehmen. Das ist ja einer der Gründe, auch warum in Deutschland dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz entstanden ist, weil das Gefühl da war, die machen nicht genug, die Unternehmen. Man hat relativ rigoroses Gesetz eingeführt. Und ich will dazu kurz sagen, Cybermobbing ist kein rechtlicher Begriff, ne? Aber Beleidigung wären es und Verleumdung wären es. Also wir haben jede Menge Strafrechtsbegriffe und wie zumindest, ich kann für die Kollegen nicht sprechen, wir haben immer schon deutsches Recht angewandt. Also wenn sie sich an uns gewendet haben, gesagt, ich bin hier auf YouTube beleidigt worden, überprüft das bitte nach deutschem Recht, dann haben wir den Inhalt gesperrt in Deutschland, ne? Also das ist vielleicht nicht überall ideal gelaufen, aber wir haben das auf jeden Fall immer schon gemacht. Ist es trotzdem ein Problem? Hat sich irgendwie gesellschaftlich was verändert, obwohl wir dieses Gesetz haben? Ich fühle nicht. Und das hat, finde ich, auch damit zu tun, dass wir auf der staatsanwaltschaftlichen Seite, sozusagen auf der öffentlichen Strafverfolgungsseite, nicht genug Fokus auf die Online-Straftaten legen, ne? Sondern da haben wir noch sehr viel Personalfokus offensichtlich auf Schutz von unseren Sachgütern. Müssen wir das verändern? Das ist eine Debatte, die hier im Hohen Hause zu führen ist, finde ich.
So, jetzt würde ich gerne noch Hanna Neumann zu Wort kommen lassen und dann auf einige Fragen, die hier gestellt werden. Hanna ist Kandidatin für das Europaparlament, der grüne Kandidatin für das Europaparlament und beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema Menschenrechte. Hanna.
Danke für die Einleitung. Jetzt muss ich natürlich liefern. Ich würde tatsächlich gerne noch einmal in diese Blackboxes Machine Learnings reingucken unter Menschenrechtsgesichtspunkten, was jetzt ja immer wieder angesprochen wurde. Sie haben gesagt, dass es historisch daherkommt aus dem Bereich Kinderpornografie, wo man mit den NACMEC-Daten gearbeitet hat, die ja verifizierte Kinderpornografie quasi waren, die man als Datengrundlage hatte, um dann maschinelles Learning aufzusetzen. In vielen anderen Bereichen haben wir das Problem, dass wir Machine Learning aufsetzen auf einer Datenbasis, die uns gar nicht klar ist und die im besten Falle noch die reale Welt abbildet, aber häufig damit auch die Diskriminierung, die in der realen Welt vorhanden ist, abbildet und die nochmal verstärkt, auch wenn man es gar nicht will. Also um ein Beispiel zu bringen, Amazon hat mal versucht, Recruiting mit Machine Learning zu machen und hat irgendwann festgestellt, dass quasi man, gerade wenn sie Programmierer gesucht haben, Machine Learning wusste, okay, Amazon stellt eigentlich überhaupt keine weiblichen Programmierer ein, also schmeißen wir alle weiblichen Leute mal raus aus unserem Rating, weswegen Amazon keine weiblichen Programmierer eingestellt hat, weswegen sich diese Spirale eigentlich noch viel mehr verstärkt hat. Das heißt, da haben wir eine Diskriminierung in der realen Welt, die wir durch Machine Learning verstärken. Ähnliches haben wir ja auch immer wieder bei Werbeausspucken, auch bei Suchergebnissen, dieses Problem, dass es auch auf einem gewissen Machine Learning aufbaut. Da interessiert mich einfach mal, wie Sie damit umgehen, wie wir auch als Gesellschaft damit umgehen wollen, dass Machine Learning immer wichtiger wird, aber wir diese schlechte Datenbasis haben. Und die zweite Frage, die hat sich für mich aus der Diskussion ergeben. Sie haben ja diesen Breaking News Algorithmus gerade skizziert, den Sie haben. Mir ging es so ähnlich wie Sam. Ich zockte erstmal zusammen und dachte so, wie machen wir das eigentlich in autoritären Regimen, wo die verifizierte Information eigentlich die ist, von der die Regierung sagt, die ist aber allerletzte Güte. Wie gehen Sie denn damit mit so einem Algorithmus um?
Frank.
Fange ich an? Hm. Okay. Gerne. Ich fange mit Ihrer ersten Frage an. Das ist eine total berechtigte Frage. Und ich glaube, das ist das größte Problem der Forschergemeinde auch, die sich um Machine Learning dreht. Dazu gibt es ein internationales Projekt, wo wir auch beteiligt sind, das heißt PAIR, die sich besonders um die Frage unbiased Datasets kümmern. Weil wir auch, das muss man, glaube ich, auch ehrlicherweise sagen, auch da wieder sozusagen zwischen Baum und Borke ein bisschen sind, weil aufgrund sozusagen sehr hoher Datenschutzbestimmungen, die völlig berechtigt sind und nachvollziehbar sind, wir aber keine personenbezogenen Daten letztlich haben, sondern es sind anonymisierte oder pseudonymisierte Daten. Das heißt, letztlich, was passiert, ist, dass die Ecken rausfallen und ich nur noch sozusagen, ne, die beiden Seiten fallen raus, ich habe nur noch die große Masse, habe ich dadurch mehr Bias? Absolut. Sozusagen, weil ich nur noch die Mehrheitsgesellschaft abbilde und nicht mehr die Ränder abbilden kann. Kann ich das verhindern? Daran arbeitet das Projekt, zu gucken, wie kriege ich Datensets, um genau das zu verhindern. Sind wir da bis jetzt, also da gibt es schon Erfolge, aber ist das noch ein Problem? Ja, wir haben auch Problemfälle.
Aber Frauen sind ja keine Randerscheinung.
Das ist interessant. Suchen Sie mal bei der Google-Suche, in der Bildersuche nach Physikern. Welche Bilder werden Sie kriegen? Weiße Männer. Ist das ein Algorithmus-Bias? Nein. Ist das ein Daten-Bias? Ja. So. Das hat damit zu tun, dass wir in der Geschichte mehr Bilder von männlichen Physikern publiziert haben als von weiblichen. Und das sozusagen hat vermutlich damit zu tun, dass ich mehr männliche, weiße Physiker auch hatte, die erfolgreich waren als weibliche. Ist das was, was wir weiter als Gesellschaft tradieren wollen und zeigen wollen? Weiß ich nicht. Ja, genau. Doch, aber sozusagen, wenn Sie das eingeben und es kommt ein Ergebnis, wo nur weiße Bilder von weißen männlichen Physikern rauskommen, wenn Sie sagen, guck mal, diese Google sind wieder biased. Sind wir aber nicht, sondern die Datensets sind so, wie sie sind. Ne? Also, und ich würde auch bezweifeln, dass wir Frauen diskriminieren. Das Amazon-Beispiel kenne ich natürlich auch. Man muss ehrlicherweise sagen, nur wegen Machine Learning habe ich auch rausgekriegt, dass der Bias in dem Unternehmen bestand, in diesem Bereich mehr einzustellen als in anderen. Also es kann auch dazu führen,
dass... Ist denn Marie Curie dabei?
Bitte?
Marie Curie ist eine Physikerin, eine Atomphysikerin.
Zu Wort melden, aber bitte nicht reinrufen.
Das mag gut sein, dass sie dabei ist. Dann wäre sie eine von 100 wahrscheinlich. Reicht das aus? Natürlich nicht. Also ja, da gibt's Projekte, da ist man dran, die Forschungsgemeinschaft ist da drin und das ist total bewusst. Ich glaube auch, dass Machine Learning trotzdem dazu beitragen kann, Human Biases sozusagen sichtbar zu machen. Das ist vielleicht ein Vorteil. Breaking News. Ehrlich gesagt, erwischen Sie mich da ein bisschen auf den falschen Fuß gerade und ich muss nochmal zurückkommen. Ich glaube, wir haben das nicht global gelauncht, sondern nur in einzelnen Ländern. Es ist in den USA gelauncht. Ich weiß, es ist in Deutschland gelauncht worden. Das ist vermutlich unsere Antwort darauf, dass es nicht sozusagen insgesamt gelauncht wird. Aber ich würde das nochmal nachgucken, bevor ich Falsches erzähle.
Sam, wollen Sie zu den Fragen antworten?
Sorry, I'm just a bit flabbergasted by the comment that women are not a marginalized group. I think until men finally realize that women are a marginalized group, they're going to remain a marginalized group. And everything Amnesty does is to fight for the equality of all. And we can't talk about human rights unless we talk about that. So I'm quite astounded by that comment. In terms of black books, and I'll give you one example from Turkey, I'm a Turkish speaker. You do a search in Google Translate for a nurse. In Turkey, there's no gender. So every job title is, you know, nurse is, you know, could be a man or a woman. Engineer could be a man or a woman. Physicist could be a man or a woman. You put those words into Google Translate, the Turkish word, hemşire, it will come back as she is a woman. You put in the word physicist, it will come back as he is a physicist, right? Every single time. Try it yourselves. Just have a little bit of fun. That's how you see that these algorithms are inherently in some ways biased and that we need to always be looking at them. Now, of course, you know, I think, Sabina, you made a lot of comments about that and, you know, I think are very valid. But I think, you know, we do need to be always keeping this in mind, you know. And the reality is that the people who write most of the algorithms and the machine learning codes are men. And they bring with them maybe not necessarily knowledgeable bias, but they have bias within themselves. And this is what happens. I do it myself all the time as a man, and everybody does it with their own inherent biases. And we need to be asking questions of ourselves every single day when we're doing this kind of work.
So, ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen hier aus dem Tool nehmen, die auch am meisten gerankt wurden. Die eine Frage, worauf sollte man achten als Aktivist kämpfen für Menschenrechte und Kriegsaufklärung verschiedener Länder, wie zum Beispiel Sri Lanka, bei der Nutzung von sozialen Medien, in Klammern Angst vor Einreiseverbot und sogar Inhaftierung im jeweiligen Land. Inwiefern hat die Digitalisierung einen Beitrag dazu? Das ist eine Frage für Sie, Sam. Und dann würde ich gleich noch die nächste Frage anschließen an Sie, Sabine Frank. Wie geht Google mit Informationsanfragen aus autoritären Regimen um? Gibt es so etwas wie eine menschenrechtliche Beurteilung von Ländern durch und bei Google?
So, could you just repeat the question? I didn't have my headpiece to my ear quickly.
Also die Frage war, worauf man als Menschenrechtsaktivist achten soll, was die Nutzung sozialer Medien angeht. Also sind auch Menschenrechtsaktivisten durch die Nutzung gefährdet, indem sie Informationen weitergeben, indem sozusagen in den sozialen Medien identifizierbar ist, wer diese Informationen weitergegeben hat. So habe ich diese Frage verstanden.
Absolutely. I think that's something we think about all the time when we're speaking to human rights defenders, particularly in countries that it's very hard for us to get into, and we're relying upon local human rights defenders to document what's going on in that country. And I can think of an example, for instance, the Democratic Republic of Congo, where we know there are elections coming up at the end of this month. And we may be able to get one person into Kinshasa, DRC is a rather big country, and to monitor what's going on everywhere is very, very hard. So we're relying on human rights defenders to help us out there. One of the things we are permanently worried about is their digital security, because increasingly human rights defenders are coming under attack, under risk, are being prosecuted for even being associated with an organization like Amnesty, and we've all seen the rise of the anti-Soros discourse, right? It seems to be a new trend of authoritarian leaders to use the Soros discourse at the moment, anti-Semitic discourse, but also against human rights. And so we are very aware of digital security, and we actually approach it in pretty much the same way as we approach their physical security. So do you actually take a full risk assessment before you go out and film a protest with your camera? Are you actually making sure that you're using account names which are anonymizable in some ways, so nobody can actually work out if your data does fall into the wrong hands, that it's actually you who uploaded it? Because, you know, we've seen it in many countries, Egypt, for example, very famously, Malaysia, where people are prosecuted for having put something online, which goes against the government narrative, but is only telling a story. So increasingly, I think it's a great weakness of the human rights organizations that are around, that they haven't really learned how to do a full digital audit of their security. They do it for physical safety. You know, they take with them flak jackets and helmets or not, or they stay in the right hotels, not in a big 5-star hotel, but in a local hotel, things like that. But they don't do it for their digital security, and they don't know what a VPN is. They don't use WhatsApp or Signal or the right tool. And so we're always trying to push and teach people how to do that in a safe way, but also in a way that they can get their data back to organizations like Amnesty, Human Rights Watch, whoever needs to see this information so that their story can be told, right? Because there's nothing worse than people putting themselves at risk of either arrest or death or whatever, and then their story not being told, which is also, you know, something we carry in mind. So we also are very purposely training people to make sure that when they capture stuff, they capture it in a way that's verifiable as well. There's nothing worse for me than receiving a video and not being able to prove that it was filmed in the Paul Löbe house in Berlin because of the way they filmed it is so narrow. So we spend a lot of time training people into take those camera shots to make sure something is identifiable and that we can corroborate independently that it happened there. Because that's also a way that we get attacked, you know. If we're not able to actually say, this happened in this place, and we are sure because of X, Y, and Z, our argument will be dismissed. So it's something we think about a huge amount and something that human rights organizations need to spend a lot more time thinking about as well.
Ja, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich würde zum Abschluss gerne an Sie beide noch eine Frage stellen. Ich hatte am Anfang die Frage aufgeworfen, brauchen wir für das digitale Zeitalter sozusagen eine Weiterentwicklung der Menschenrechte? Brauchen wir neue Menschenrechte, zum Beispiel ein Menschenrecht auf Zugang zum Netz? Oder ist es völlig ausreichend, die Menschenrechte, die wir haben, auf Meinungsfreiheit, auf Diskriminierungsfreiheit sozusagen einfach nur anzuwenden? Auf die digitalen Technologien. Da würde mich von Ihnen beiden Ihre Position dazu interessieren, auch eine Debatte, die wir hier führen. Dann wollte ich mich auch bei allen bedanken für das große Interesse. Wir haben jetzt insgesamt 20 Fragen gehabt, konnte leider nicht alle, wie auch nicht alle hier im Publikum aufrufen. Wir haben sicherlich nachher auch noch mal in der Pause die Gelegenheit, das eine oder andere zu vertiefen, aber wollte mich vorab schon mal bedanken. Und Ihre Statements zur Frage Weiterentwicklung der Menschenrechte in der digitalen Welt.
So I guess I'd have two approaches to that. One is the idea that yes, I think there should be more of an acknowledgement, certainly in a 70-year-old document like the Universal Declaration of Human Rights, but also in the European Convention, which is what 50 something years old, of the way that the digitalization has changed society. And yes, we have, you know, articles about freedom of expression, et cetera, but they're old articles relating to an old world that kind of exists on the margins now. And in a world where actually, certainly looking in the European context, where we really need a recognition of the right of people to share information online and the right of dissidents and people who are going against the normative narrative flow of the government, that's not normative, but the narrative flow of the government, can actually have a space to actually make those arguments without, for instance, being labeled as journalists. You know, the people who are in some countries, you know, you have a blog, you're called a journalist. No, you're not. You don't have any protection. You don't have any protection from being a journalist. So I think those are really, really, really important things to think about and to develop as we go forward. On another side, I think there's things I'm really worried about as we develop improved algorithms that we also very, very much have to take into account as a human rights organization and as the tech giants, such as things like synthetic video and synthetic audio. So new algorithms are appearing that are being developed, talking about ethical structures around building algorithms. We're not far off having a video, tools where anybody in this room can make a video of anybody they want saying whatever they want. And that is, I think, a real existential threat to human rights work, to the fake news in this world. Because not because we can get Angela Merkel to say, you know, I'm voting SPD at the next election, or I'm voting Grün would be better, right, at the next election. We can check that very easily, right? That's something we can just make a quick call and, okay, no, she's not. She's woke, you know. But think about a village chief in Rakhine State, a Rohingya village chief in Rakhine State saying, we need to go and burn down all the Burmese military outposts in this neighborhood. And it's a synthetic video. This person didn't say it, but we have no way of checking. We don't know who this person is. We weren't there. And then another uprising happens against Rohingya based on the back of that video that's being spread on WhatsApp and things like that. And that's something I really would impress on the tech companies to, when these tools are being developed, because they are being developed, ethics and a human rights-based approach is not being integrated into those tools, because the people who are developing them tell us, oh, someone else will find a solution to work out what's a fake video or not, you know, and that really, really worries me.
Frau Frank, ich hatte völlig vergessen, ich hatte Ihnen ja vorher eine Frage hier auch aus dem Tool nochmal vorgelesen, ich will nochmal wiederholen und dann Sie auch bitten, auf meine Frage zu antworten. Wie geht Google mit Informationsanfragen aus autoritären Regimen um? Gibt es so etwas wie eine menschenrechtliche Beurteilung von Ländern bei Google?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr komplexe Frage. Also, wie gehen wir damit um? Ja, ja, ich kann auch kurz. Also, ich muss, es ist keine menschenrechtliche, aber eine rechtliche. Wir hatten die Frage gestellt, dann gucke ich in die richtige Richtung. Also es ist eine rechtliche Beurteilung. Wir gucken, also ist das Auskunftsersuchen, das da ist, ist das präzise genug, enthält das rechtliche Anforderungen und entspricht es sozusagen auch dem, was auf US-amerikanischer Seite tatsächlich herausgegeben werden kann. Gucken wir nach, ob wir finden, dass dieser Staat gerade menschenrechtlich noch okay ist, super okay ist oder sozusagen auf der Seite ist, wo wir überhaupt nicht rausgeben sollten. Nein, das tun wir nicht. Und ich glaube, das ist auch keine Rolle, die Unternehmen einnehmen können. Was wir versuchen, ist, die rechtlichen Hürden sozusagen so hoch zu halten, wie wir können, um die Anforderungen so hoch zu halten. Wird uns das von anderen Ländern, auch Ländern, in denen wir gerade sitzen, manchmal auch vorgeworfen? Ja, das wird es. Aber das ist der Weg, wie wir vorgehen können. Zu Ihrer Frage, Recht auf Transformation der Menschenrechtskonvention. Ehrlich gesagt glaube ich, dass so vieles, was heute noch aktuell ist, dort drin steht, vielleicht nur eine andere Interpretation braucht, dass ich nicht sehe, dass wir den Text tatsächlich verändern müssen. Wir müssen ihn neu leben und sozusagen vielleicht neu auffüllen wieder. Aber am Text selbst sehe ich nicht, weil sozusagen der Recht auf Information ist da, sozusagen die Unbesehrtheit der Menschen sind da. Das sind alles Sachen, die wir heute in der digitalen Welt genauso fordern würden. Ist das immer umgesetzt? Nein, noch nicht. Deshalb bleibt es ebenso wichtig, die Forderung aufrechtzuerhalten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ein Beifall ist fällig. Wir stehen sicherlich oder wir sind sicherlich nicht zu Ende mit dieser Diskussion, ganz im Gegenteil. Und auch wir als Grüne Bundestagsfraktion werden weiter an dem Thema arbeiten. Danke, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie uns Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Ich freue mich, wenn Sie auch in Zukunft diese Gelegenheit, sozusagen, wenn das ja Ausgangspunkt war für eine bessere Kooperation, und ein kleines Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Mühen. Danke. Thank you.